weil wir glauben, dass das immer wichtiger wird, gerade in Krisenzeiten miteinander zu kommunizieren und auch über den Tellerrand hinaus zu kommunizieren. Und das ist eigentlich immer so mein persönliches Anliegen gewesen. Wie kommen wir dann aus unserem eigenen Saft so ein bisschen heraus?
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und heute eigentlich auch Medien, kann ich schon mal vorweg verraten. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, der mir gegenüber sitzt, und zwar ist das André Eberhardt, Programmleiter Immobilienwirtschaft bei der Rudolf Müller Mediengruppe, sage ich jetzt mal. Ich werde vielleicht nachher korrigiert. Klassischerweise früher hätte man einfach gesagt Chefredakteur. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo André.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Markus.
Sehr schön. Ja, wir machen das heute ein bisschen Freestyle. Wir haben uns gerade überlegt, worüber wir reden wollen. Und mal gucken, wo uns die Themen so hintreiben. Wir haben ja viele gemeinsame Themen auf jeden Fall, beide mit so einem journalistischen Hintergrund. Da werden wir bestimmt über das eine oder andere sprechen. Aber als erstes eine kleine Schnellfragerunde vorweg. Jetzt guckt er ganz groß. Schade, wir bräuchten eine Videokamera dazu. Jetzt habe ich ihn erschrocken oder erschreckt. Kurze Frage, kurze Antwort, wenn es irgendwie geht.
Klar.
Köln ist
Zu groß, zu laut, zu hektisch.
Okay, er lebt seit einem Jahr in Köln, zumindest teilweise. Dem entnehme ich, du hast nicht Karneval gefeiert letzte Woche. Wir zeichnen auf eine Woche nach dem 11.11.
Ich bin Ostfriese, ich komme von einer kleinen Insel. Karneval ist für mich so weit weg wie der Mond von der Erde.
Sehr schön. Wenn du das schon ansprichst, Ostfriese, wie ist die Kindheit in Ostfriesland gewesen?
Wunderschön. Oder die Jugend? Die war wunderschön. Ich bin bis zu meinem 17. Lebensjahr auf Borkum aufgewachsen. Da bin ich auch geboren. Und das war natürlich herrlich. Es gab keine Ausgangssperre, sowas von, du musst um 10 zu Hause sein, weil was soll passieren?
Ja. Kannst ja nicht von der Insel runter, oder wie? Ja.
Genau so ist es. Also von daher war das eine wunderschöne, traumhafte Kindheit.
Ah, so ein bisschen wie, ich komme ja aus der Eifel, ist so ein bisschen wie Eifel mit Wasser drumherum vielleicht.
Ist so ein bisschen, man muss allerdings, es gibt so zweischneidige Dinge. Im Sommer ist die Insel überflutet von Touristen, die natürlich alle glauben, sie haben die Insel gekauft und sie können machen, was sie wollen. Sie können fahren, wo sie wollen mit dem Fahrrad und alles Mögliche. Dafür ist es im Winter halt Alcatraz. Ja, also es regnet 3 Monate durch und die Fähre fährt 2-mal am Tag, aber dann fährt man nach Emden und jeder, der in Emden weiß, was will man in Emden? Ja. Okay. Also für mich war das Größte als Kind nach Emden zu fahren und einfach Rolltreppe im Kaufhof zu fahren. Ja. Also das war für mich ein Highlight. Oder mal eine Ampel zu sehen oder mal so einen schönen ordentlichen 40-Tonner. Sowas gibt's halt auf der Insel überhaupt nicht. Von daher, das war dann schon ein Highlight für mich. Ja.
Das klingt nach behüteter Jugend.
Absolut,
eigentlich,
ne? Ja.
Und wie, also war für dich immer klar, runter von der Insel und auch raus aus Ostfriesland?
Das war für mich nie klar, weil für mich war irgendwie, ich habe Realschulabschluss auf der Insel gemacht und dann war die Wahl, was machst du überhaupt? Und ich glaube, in dem Alter ist man noch nicht so gefestigt, dass man genau wusste, das willst du werden. Schon gar nicht, wenn man auf einer Insel groß wird, wo man ja auch gar nicht diese Einflüsse hat wie auf dem Festland vielleicht. Und dann war für mich klar, okay, du machst Abitur. Und ich war, glaube ich, einer von 2 aus meiner Klasse, die aus Festland gegangen sind, um Abitur zu machen. Dann hat man Abitur gemacht. Aber hinterher war man sich erst bewusst, dass mit dieser Entscheidung, Abitur zu machen, verlässt man die Insel für immer. Weil akademische Berufe gibt es auf der Insel eigentlich nicht. Sondern man wird im Handwerk oder im Tourismus irgendwie groß. Und diese Entscheidung, diese Tragweite ist man sich erst hinterher bewusst, muss man sagen.
Ja, okay. Ja.
Seitdem ist das Festland meine Heimat.
Inselarzt hätte man wahrscheinlich noch werden
können. Man hätte irgendwie, dafür war mein Abitur leider viel zu schlecht, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch Arzt, das wäre nicht meins gewesen. Nee.
Ja, Dr. Eberhardt, ja.
Ja. Ich wollte Nautiker werden. Also ich wollte eigentlich zur See fahren. Ja? Also ich wollte gerne zur See fahren und ich wollte das Meer sehen. Und dann habe ich meinen Grundwehrdienst bei der Marine gemacht und habe Ja, bin irgendwie 10 Monate zur See gefahren und habe in der Zeit 10 Kilo abgenommen, weil ich leider ständig seekrank wurde. Was als Inselkind natürlich super peinlich war. Ja.
Okay.
Das war aber dann auch eine sehr lehrreiche Zeit, weil für mich danach eigentlich klar war, okay, ich glaube, das mit der zur See fahren und so, ich glaube, das kriegst du einfach nicht hin.
Ist ja. Nichts. Ja, okay. Lustig, sehr interessant. Ich weiß, dass du hast mir verraten, ich nenne das jetzt einfach mal ein Laster, du sammelst Sneaker, Schuhe.
Das ist so, ja.
Wie viele hast du denn?
Oh, ich habe sie, es sind auf jeden Fall dreistellig.
Boah.
Und sie sind irgendwie überall verteilt. Ich liebe leider Schuhe. Ich habe während meines Studiums bei Götz gearbeitet.
Ach, okay.
Und habe dort im Lager gearbeitet und war da umgeben von 10 zauberhaften Damen quasi. Und ich durfte immer die neuesten Schuhe auspacken. Und wir haben 40% Rabatt gekriegt als Mitarbeiter.
Ah.
Und da war die Leidenschaft irgendwie, das. Ich finde das irgendwie großartig. Ich weiß ja, nicht, warum.
Ich kann das verstehen. Ne? Ja. Das ist aber sind das dann, also trägst du die dann auch oder sind das Sammelstücke?
Nein,
die?
Also ich sammle keine in dem Punkt, dass ich irgendwie die mir irgendwie in eine Vitrine stelle, sondern ich trage die dann auch. Aber es gibt tatsächlich welche, die ich noch nie anhatte, weil sich irgendwie der Anlass nie ergab. Ja?
Ja.
Ich war jetzt Anfang des Jahres in New York und habe mir dort Sneaker gekauft, die es da nur auf dem amerikanischen Markt gab. Die sind aber so bunt, dass ich mich einfach noch nie getraut habe, die anzuziehen, ehrlich gesagt. Und da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Als ich auf der MIPIM war im März, hatte der Nikolaus Samios so quietschbunte Sneaker an und dachte, okay, die Branche ist soweit, ich werde sie irgendwann mal anziehen, ehrlich gesagt.
Damit die Weißen endlich mal verschwinden dann.
So ist es, ja. Es gab ja früher immer diesen Indikator, ne? Also das war so dieses rosa Hemden-Indikator, dann gab es ja
blaue Anzüge,
ja. Es gab den bunte Socken, es gab Hosenträger. Dann jetzt sind es die weißen Sneaker geworden. Dann hatte die Commerz Real, irgendwie diese Sneaker-Aktion. Ich trage einfach super gerne Sneaker, weil ich sie einfach auch bequem finde. Wenn ich den ganzen Tag über die Expo Real mit den schicken Schuhen laufe, dann denke ich jedes Mal, um Gottes Willen, was soll das?
Ja. Und alle Frauen, die uns hören, sagen jetzt so, boah, seid ihr Weicheier.
Ja,
ne? Beschwert ihr euch mal über eure Schuhe.
Das ist leider, glaube ich, so. Ja. Ich bewundere das auch, wie man den ganzen Tag in solchen Dingern auch nur stehen kann, ehrlich gesagt. Ja.
Ich hatte heute Morgen bei der Schuhwahl Lederschuhe erst an mit richtig fester Sohle und das klappert natürlich, als hätte man High Heels an. Und den Kommentar habe ich dann auch prompt von meiner Frau bekommen, so, hast du wieder deine High Heels an? Dann habe ich sofort umgesattelt.
Zumal die sozusagen doch auch super unbequem sind. Ich meine, es ist laut, wir sind in einer ego-getriebenen Branche, da kann man wahrscheinlich mit den Schuhen auch schon mal den ersten Aufschlag machen.
Ah, ja.
So könnte man das ja theoretisch auch sehen. Und ich weiß noch, damals, als ich in der Branche angefangen habe, war es immer so, also André, man zeichnet sich danach aus, wie man gekleidet ist, Maßanzug,
Stimmt, man soll doch auch immer auf die Schuhe gucken.
Manschettenknöpfe, die irgendwie handgeklöppelten Pferdelederschuhe und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bin ich aber irgendwie eigentlich nicht. Und wer mich irgendwie so nicht mag oder wer das irgendwie nicht mag, dass ich halt nicht in diese Schublade möchte.
Der muss mit klarkommen.
Dann ist das halt so.
Ja. Wir sollten mal überlegen, ob wir vielleicht so einen Zweier-Podcast machen, so einen Anti-Mode-Podcast oder irgendwie sowas. Fällt uns vielleicht noch was ein?
Lieben gern. Ich meine, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung in München, da war der Keynote-Speaker, hatte halt Patagonia-Klamotten an. Mhm. Also die Jeans saß so auf 7:30 und Hände locker in der Hosentasche und der Mann wurde auch ernst genommen. Ja.
Kommt am Ende, Gott sei Dank, doch drauf an, was man sagt. Ne?
Das ist ja
eigentlich ein gutes Zeichen.
Ja. Ja. Daran sieht man auch, die Immobilienbranche hat sich, glaube ich, auch ein Stück weit da verändert. Ne? Also vor 20 Jahren, es gab halt nicht mehr diese E-Bats und wie sie alle heißen von früher. Das ist auch alles okay so. Aber die Branche ist jedenfalls sehr viel jünger und moderner geworden.
Ja, das stimmt. Dann lass uns mal, so Schnellfragerunde hat sich erledigt, ist irgendwie abgedriftet.
Entschuldige.
Passiert mir aber immer, ich bin da glaube ich auch nicht hart genug irgendwie. Also wir kennen uns ja zum Beispiel schon eine ganze Zeit lang seit, ich würde jetzt mal über den Daumen sagen, wahrscheinlich 20 Jahre ist zu viel, aber ein paar weniger, vielleicht sind es 15. Du warst beim Immobilienbrief, als Chefredakteur ja dann auch. Und dann bist du aber irgendwann raus aus der Immobilienwelt. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast, weil du hast mir das mal erzählt, aber ich kriege das nicht mehr richtig zusammen.
Oh Gott, das ist jetzt ja, jetzt müsste ich ein bisschen, ja, das ist tatsächlich so. Ich war 13 Jahre lang beim Werner Romat, auch ein Grand Seigneur der Immobilienbranche, so ein wirklich noch aus der alten Schule, bei dem habe ich super viel gelernt und wir sind auch heute super enge Freunde und es macht großen Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Bei dem habe ich vieles gelernt. vor allen Dingen was die Branche angeht, wie man denkt und ja auch so ein bisschen das journalistische Handwerk, weil ich Diplomkaufmann bin und nicht gelernter Journalist quasi. Und danach habe ich aber gesagt, nach 13 Jahren, gab auch privat ein paar Dinge, die dazu kamen, ich muss mal irgendwie was anderes sehen und ich muss mal was anderes machen und in welche Richtung entwickelt sich das hier alles. Und dann kam ein bisschen hinzu, dass ich auch von der Branche damals ein Stück weit überdrüssig war, weil man doch sehr viel mit so Oberflächlichkeiten unterwegs war. Das hat sich dann aber in den 2 Jahren, wo ich nicht in der Branche war, super nivelliert, weil man gemerkt hat, das Netzwerk bleibt irgendwie da. Man quatscht immer noch mit den Leuten, man telefoniert miteinander und es geht dann auch auf eine persönliche Ebene und man ist wirklich interessiert an den Menschen, an den Geschichten, was dahinter steckt. Und dann klopfte irgendwann Rudolf Müller aus Köln an und ich sagte, okay, das passt irgendwie und es macht großen Spaß.
Es lässt einen nicht so richtig los, ne? Ich habe das ja, ist ja tatsächlich auch nochmal so eine Parallele. Ich habe das ja auch gehabt. Ich war dann gute 4 Jahre mal raus und man merkt dann irgendwie schon, dass es, ne, es ist halt dann irgendwie doch das Leib- und Magen-Thema, also was zumindest bei mir dann.
Und das ist erstaunlich. Wir schimpfen alle immer ganz viel auf die Branche, muss man ja sagen. Wir sind zu langsam und wir bauen immer noch wie 1950.
Ja.
Und diese ganzen Themen und trotzdem lässt es einen irgendwie nicht los und ich kann es noch gar nicht richtig beschreiben, woher diese Faszination, sagen wir mal, kommt. Also ich glaube, im Ansatz ist es so, dass die Immobilienbranche, ich sie als super komplex wahrnehme, sie aber in alle unsere Lebensbereiche irgendwie Einfluss hat und man so ein schönes Gesamtbild von allem bekommt. Also wir reden über Steuern, wir reden über Konjunktur, wir reden über Politik, wir reden über Märkte, wir reden über Seniorenimmobilien, Wohnimmobilien, über alle möglichen Assetklassen. Und das macht schon großen Spaß, muss man sagen.
Ja, ist total vielschichtig, genau. So von Technik bis Finanzen bis zu gesellschaftlichen Themen, das stimmt, ja. Was nimmst du denn wahr im Moment als, ich meine klar, alles redet über Nachhaltigkeit, ne, haben wir eben auch vor unserer Aufzeichnung kurz drüber gesprochen, ist irgendwie das dominierende Thema. Gleichzeitig finde ich da immer, man ist ja auch in so einer Bubble irgendwie, ne? Also man beschäftigt sich selber dann ganz viel damit, gerade als Journalist, wenn das ein großes Branchenthema ist. Und dann läuft man ja so Gefahr, dass man denkt so, ah, das sind ja alle, für alle ist das gerade das Top-Thema und alle sind da so kurz vorm Durchbruch. Und dann ist man ja manchmal doch ziemlich ernüchtert, dass es gar nicht so ist. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr?
Ich nehme das ganz ähnlich wahr. Also Nachhaltigkeit ist ja auch irgendwie nichts Neues, ja. Als ich zurück in die Branche kam, hieß es auf einmal ESG, aber Nachhaltigkeit haben wir auch schon vor 12, 13, 14 Jahren haben wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Vielleicht in einer anderen Sichtweise. Es ging viel damals um Drittverwendungsfähigkeit und diese Themen, weniger vielleicht um den ökologischen Fußabdruck, den so eine Immobilie hinterlässt. Aber ich nehme es ganz ähnlich wahr. Also täglich kriegen wir x Anfragen von irgendwelchen Unternehmen, die einem irgendwas vorstellen wollen, weil sie jetzt besonders nachhaltig sind, weil sie es besonders cool, irgendwas besonders cool können. Und wenn man sich dann mal anschaut, wo der Schuh drückt, dass wir immer noch lange nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein müssten. Mhm. Auch im Hinblick auf Digitalisierung, was da sicherlich mit eine Rolle spielt. Denn ich glaube, in der Digitalisierung stecken viele Möglichkeiten, wie wir eine Immobilie nachhaltiger machen können. Und allein in der Veränderung des Nutzerverhaltens. Digitalisierung ist ein gutes Stichwort, weil ich fand zum Beispiel, man konnte sehr gut sehen, in welchem Zustand die Branche ist, an der Schlange des Kassenautomaten an der Expo Real bei der U-Bahn.
Ja, sehr schön, ja.
Ja. Also die war ja gefühlt hunderte Meter lang und ich ging mit dem Geschäftsführer von OSMAP zur U-Bahn und wir haben uns überhalten und sagte, gucken Sie mal, das ist der Zustand der Immobilienbranche. Ja. Alle, und ich habe hier heute 10 Interviews über Digitalisierung geführt, aber hier stehen sie am Kassenautomaten, um sich so ein Zettelchen zu ziehen. Ja. Also können sie alle entweder nicht mit ihrem Handy umgehen, haben keine Kreditkarte oder woran liegt denn das? Ja. Also das fand ich sehr, sehr erstaunlich und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass da viel Mundpropaganda noch irgendwie unterwegs ist und sehr viel, man möchte gerne, aber man ist noch lange nicht so weit.
Hm. Ja, das Gefühl habe ich auch, ne? Das ist so, die Kommunikation ist das eine und wie man nach außen auftritt oder auftreten will. Und vieles ist da Ziel, also man bekundet so, wo will ich hin, ne? Was will ich machen, aber wie es im Echten dann aussieht. Also dieser Gap zwischen, was kommuniziere ich und was ist wirklich da.
Ja, das empfinde ich ähnlich.
Hast du das Gefühl, dass das so auf dem Sprung ist?
Also ich habe schon das Gefühl, dass sich was verändert hat. Ich habe schon das Gefühl auch, dass wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung angekommen ist in der Branche, weil sie natürlich immer sehr Excel-getrieben war von Renditeoptimierung und an welcher Schraube muss ich drehen, damit eine schöne Rendite am Ende rauskommt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Branche ihre Verantwortung verstanden hat und dass man auch wirklich umdenken will, aber auch natürlich aus einem Druck heraus, vom Gesetzgeber her und auch von den Investoren her, weil es zukünftig an dem Thema hoffentlich, muss man ja auch sagen, nicht mehr vorbeigehen wird.
Ja. Ja, das ist ja dieses, ne, die beiden Pole, die quasi Druck machen. Das eine ist ja der Endverbraucher, das ist ja jetzt losgelöst von Immobilien in anderen Branchen genauso. Der Endverbraucher, der Nutzer, und das andere ist der Gesetzgeber, die Regulatorik. Und wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich auch der Gesetzgeber, der als erstes den Druck macht.
Also ich meine, es war in der Branche schon immer so, dass die Regulatorik, die geschlossene Fondsbranche wurde auch durch die Regulatorik zerstört, wahrscheinlich auch ein Stück weit berechtigterweise, muss man sagen. Und das ist in der Immobilienbranche wahrscheinlich nicht anders in allen Bereichen.
Ja. Jetzt lass mal nicht dauernd nur über Nachhaltigkeit, also nicht nur über Nachhaltigkeit reden, ist falsch, aber nicht ausschließlich über Nachhaltigkeit reden. Was sind sonst Themen, die du so als oder die ihr im Verlag als Branchenthemen gerade rausfühlt?
Sozusagen? Ich glaube, das Rad wird ja gerade nicht neu erfunden, muss man sagen. Ne? Also wir haben ja unsere Themengebiete, die du ja als mein Vorgänger im Verlag, muss man dazu ja sagen, selbst sehr gut kennst und auch mitgestaltet hast. Ich glaube, es sind mehr die übergeordneten Themen, die für uns eine Rolle spielen. Das nächste Heft, was gerade diese Woche in der Produktion ist, heißt Vermittlung bitte. Es geht also um das Thema Vermittlung. Geht von Mediation über Immobilienmarketing und Finanzvermittlung, Personalvermittlung. Das sind alles so die Themen, die wir in der nächsten Ausgabe besprechen werden. Weil wir glauben, dass das immer wichtiger wird, gerade in Krisenzeiten miteinander zu kommunizieren und auch über den Tellerrand hinaus zu kommunizieren. Und das ist eigentlich immer so mein persönliches Anliegen gewesen, wie kommen wir dann aus unserem eigenen Saft so ein bisschen heraus? Man hat da versucht, sein Netzwerk aufzubauen, ein Freund von mir ist, macht ein Anleihenmagazin, ein anderer Freund von mir ist im Stiftungsbereich sehr stark unterwegs und da versucht man immer wieder zu gucken, was können wir denn zusammen machen, weil die Immobilienbranche eigentlich in jede andere Branche irgendeinen Impact hat. Ja? Und auch das zu tun, um irgendwie der Branche ein schöneres, netteres Gesicht zu geben, als das, was sie draußen derzeit hat.
Ja, stimmt.
Das nehme ich so wahr. Natürlich können wir uns jetzt über Digitalisierung unterhalten und über was weiß ich nicht alles, ne? Über rechtliche Konstrukte, aber ich glaube, das macht man auf jeder Tagung derzeit schon genug.
Ja, ja. Und das andere, das ist ein grundlegendes, also dieses sich vernetzen und offen sein nach außen, ist ja was bei allen Themen eine Rolle spielt, ne? Also das ist eine Grundlage dann irgendwie.
Ja, absolut. Ich glaube, das wird natürlich immer wichtiger werden, auch durch die Krise, ne? Also wo sind wirklich die Potenziale der Zukunft? Wie gehen Corporates mit ihren Immobilien um? Ich glaube, das ist ein großes Thema.
Ist denn, weil das finde ich ganz spannend, wie sich auch so eine Art zu kommunizieren ändert, ne? Und auf welche Kanäle man dann auch nutzt. Ich meine, ihr macht ein B2B-Magazin, und das ist ja, B2B ist dann nochmal was anderes als Publikumsmedien, aber es gibt natürlich mittlerweile ganz viele Kanäle, ne? Es gibt Veranstaltungen, macht ihr als Verlag auch selber, wie wir als Rotonda ja auch. Es gibt Netzwerke, auf denen man unterwegs ist, LinkedIn zum Beispiel oder was auch immer. Die einen machen ein Video, wir machen jetzt gerade einen Podcast, hätte es auch vor. Ich kann mich erinnern, dein jetziger Chef, mein alter Chef, lag mir damit immer in den Ohren und hat gesagt, wir müssen noch einen Podcast machen. Und ich habe das immer abgeblockt und habe gesagt, so Quatsch, das ist doch... Das braucht doch keiner, das hört doch keiner, das ist viel zu viel Aufwand und jetzt sitzen wir hier.
Und heute machst du beinahe täglich einen.
Ja. Genau, so ungefähr. Da ändert sich ja auch viel, ne? Also wie dann auch Unternehmen und wie auch Personen, also sei es jetzt zum Beispiel Geschäftsführer oder die Leute, die eben in der Branche aktiv sind, also was die da bespielen und wie die sich so positionieren.
Ich glaube, da hat sich super viel geändert. Früher gab es so Pflichtlektüre, die man gelesen hat. Und heute ändert sich das massiv. Also ich kenne auch viele in der Branche, die sagen, ich lese bewusst keine Newsletter mehr, die täglich erscheinen, weil das einfach zu viel Overflow ist. Weil ich habe ja noch Twitter, ich habe noch LinkedIn, was ja für die Branche ein mega Kommunikationsmedium geworden ist. Und all die anderen Themen, die da noch eine Rolle spielen, ich lese das bewusst nicht mehr, weil ich kenne mein Kerngeschäft und ob jetzt in Offenbach irgendeine Immobilie wo verkauft wurde, das kriege ich sowieso mit. Das brauche ich jetzt nicht noch täglich durch irgendwelche Newsletter mir quasi zu Gemüte führen. Deswegen haben wir ja auch damals bewusst den Schritt gemacht, wir machen das nur noch zweimal die Woche, nur noch die Top-Themen und dann auch bewusst irgendwie Top-Artikel.
Ja.
Und da habe ich schon das Gefühl, gibt es auch eine große Klientel, das kriege ich zumindest gespiegelt, die da auch Lust drauf hat. Wir erscheinen ja auch nur noch zweimal monatlich und ich finde, wir sind da thematisch so gut aufgebaut, dass wir wie so ein Nachschlagewerk dienen. Ja? Also unsere Artikel verlieren nicht nach zwei Wochen ihre Gültigkeit. Und das finde ich eigentlich das ganz Spannende und das zurück zu diesem Thema, wie kommunizieren wir Medien? wir kommunizieren, glaube ich, viel zu viel. Also ich selbst merke das so an meinen beiden Nichten, die sind jetzt in den 20ern. Da besteht nur aus Konsum. Ja? Also Information, 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 Information. Es wird gar nicht mehr verarbeitet oder mal drüber nachgedacht oder mal irgendwie ein Output produziert, sondern es wird nur noch konsumiert, konsumiert, konsumiert. Und die Gefahr hat die Immobilienbranche natürlich auch, ne? Weil man dieses Gefühl hat, ich muss am liebsten sofort auf LinkedIn alles Mögliche posten. Ich schließe mich da nicht aus, sondern es muss sofort am besten auf LinkedIn sein. Dann brauche ich irgendwie, guck mal, ich habe hier 20 Likes und 50 Kommentare und dann fliegt das Ding. Und das finde ich manchmal ein bisschen zu, also ich sehe das durchaus auch etwas kritisch, muss man sagen.
Ja.
Weil es dadurch kein Filtermedium mehr gibt. Und eigentlich sollten ja journalistische Medien dafür sorgen, auch so ein bisschen Informationen zu filtern.
Ja, das ist auch eigentlich das, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was man immer, oder was wir auch im Verlag immer gesagt haben, was so die Aufgabe dann ist, ne? Dieses Selektieren, dann auch einordnen und eben, wie du es beschrieben hast, ne? Nicht jeden Verkauf in Kusemuckel irgendwie vermelden. Und das ist am Ende wahrscheinlich ja auch wirklich die Chance, die man dann als Medium noch hat. Ne? Also diese Funktion, ich muss irgendeine Funktion ja erfüllen und das wäre genau die. Ne? Also wenn überall so viel um mich rum einfliegt, brauche ich jemanden, der das für mich selektiert.
Gleichzeitig bist du als Medium natürlich nicht völlig frei, dass du auf allen Kanälen eigentlich heute kommunizieren musst, um irgendwie eine Wahrnehmung zu erzielen. Also ich beim Immobilienbrief, damals weiß ich noch, hatten wir halt dieses PDF-Medium,
was alle zwei Wochen erscheint.
Ja, natürlich, klar,
der Mail-Anhang.
Ja. Genau, der berühmte Mail-Anhang, wo wir uns immer darüber Gedanken gemacht haben, wie groß kann der wohl sein, damit Leute den noch abrufen können. Heute reden wir über ganz andere Themen. Und dann habe ich damals halt dort eine Homepage aufgesetzt und gesagt, wir müssen irgendwie ein bisschen newsorientierter sein, wir brauchen eine größere Wahrnehmung. Und das zeigt sich auch bei uns. Ne? Also wir machen Podcast, wir machen Newsletter, wir machen eine Homepage. Aber an diesen Themen musst du auch täglich arbeiten. Aber durch dieses tägliche Arbeiten kommst du oftmals gar nicht mehr dazu, dich wirklich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, was vielleicht auch die Branche so ein bisschen braucht. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, nur schlechte Nachrichten zu produzieren, das ist damit nicht gemeint, aber sich vielleicht wirklich mal tiefergehend mit einem Thema auseinanderzusetzen, die Zeit fehlt uns leider irgendwie völlig. Man ist so als Immobilienjournalist so der Generalist, das merkt man auch immer in den Gesprächen, ja, also man kann im Stundentakt Gespräche führen mit einem Rechtsanwalt, einem Projektentwickler, einem Finanzierer, einem Fondsinitiatoren und alle gehen davon aus, dass ich einfach alles weiß.
Ja.
So, die glauben, ich weiß gerade, wie alle Prozentsätze bei irgendwelchen Swap-Sätzen sind und wie die Rendite in Oberursel gerade läuft für Seniorenimmobilien. Ja. Und das finde ich immer ein spannendes Spiel, was man da so ein bisschen als Journalist auch spielen muss.
Ja, okay, stimmt. Ja, kann ich nachvollziehen. Wie machst du das selber jetzt im Privaten, wenn man mal weggeht von deinem Job als Journalist? Wenn du, was liest du selber? Liest du selber? Weil ich kenne das zum Beispiel, ich kann mich noch an meine Verlagszeit erinnern, dass es mir total, ich habe immer sehr viel gelesen und dass es mir dann irgendwann total schwer gefallen ist, mich zu Hause nochmal hinzusetzen, egal ob es ein Buch war oder eine Zeitung, weil man den ganzen Tag mit Text und Schreiben und Lesen irgendwie beschäftigt war.
Ja, das geht mir auch so. Früher habe ich sehr viel mehr Belletristik gelesen, mal einen schönen guten Krimi, ja, also die Simon Beckett-Dinger durchgelesen oder
ich
habe alle Ken Folletts durchgelesen und wie sie alle heißen, weil ich das echt super spannend fand. Aber diese Zeit des Entspannens fehlt total. Also nach 5 Seiten denke ich schon wieder, ah ja, morgen musst du das machen, ah, das wäre auch ein interessantes Thema und ah, die E-Mail musst du noch schreiben und schon bin ich raus aus dem Buch.
Mhm.
Ja. Das fehlt leider total, weil man auch in diesem Konsumding drin ist, weil man ja auch nichts verpassen will. Ich selbst konsumiere, abgesehen davon, dass ich auch ab und zu mal ein bisschen Trash konsumiere und sehr viel...
Das darf man, ja.
Das darf man durchaus, weil es durchaus mal so ein bisschen, da muss man nicht nachdenken. Das kann man einfach so... Ich bin großer Traumschiff-Fan, ja. Ich gucke gerne Traumschiff.
Okay, ich weiß nicht, ob man das darf. War mir nicht bewusst, dass du das meinst.
Das mit Trash. Ist totaler, das ist auf jeden Fall, auf Deutsch, das ist ja totaler Trash, muss man sagen. Aber das plätschert so dahin. Ja, man muss nicht nachdenken. Das sind ein paar schöne Bilderchen und am Ende haben sie alle lieb. Und ich weiß es am Anfang schon. Das finde ich großartig, ja. Und ich konsumiere auch sehr, sehr viele Podcasts.
Okay.
Auch gerne mal so True Crime. Ich gucke.
Ach, das hat mich ja gar nicht, das hat mich irgendwie noch gar nicht gefixt irgendwie. Aber das ist ja ein großes Ding, ne?
Diese True-Crime-Sachen. Ich bin großer Fan von Weird Crimes. Zwei Damen, die über außergewöhnliche, nicht unbedingt Mordfälle, sondern außergewöhnliche kriminalistische Ereignisse quasi schreiben. Und das fand ich schon sehr, das ist so sehr unterhaltsam. Okay. Das hat für mich so ein bisschen 3 Fragezeichen zum Einschlafen abgelöst.
Ja. Sehr schön, ja, das ist gut.
Und ansonsten muss man sagen, Amazon, Tagesschau in 100 Sekunden finde ich immer ganz gut. Ich habe auch ein Bild-Plus-Abo, muss ich hier sagen, weil ich das als gutes Grundrauschen empfinde für die, für was gerade so draußen los ist, mit natürlich einer gehörigen Portion Abstand muss man das Ganze konsumieren, aber man kriegt ganz gut mit, was ist denn gerade so Sache. Ja. Mhm. Ah, und danach muss man natürlich noch sich irgendwie andere Kanäle suchen, um da sich zu informieren.
Ja, ja, und dann ist die Zeit schon abgegrast irgendwie.
Dann ist die Zeit schon abgegrast. Und wie du schon sagst, je mehr man konsumiert, desto mehr muss man ja auch seine eigene Gedankenwelt irgendwie sortieren, um die in einen eigenen Beitrag irgendwie umzubauen, ohne dass man sich auch zu sehr beeinflussen lässt. Also man muss ja doch so ein bisschen journalistische Grundregeln dann auch einhalten. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, okay. Und wir haben anfangs, ich habe dich anfangs gefragt, wie findest du Köln? Und das war ein sehr zweifelhaftes Urteil, sage ich jetzt mal so.
Das muss ich erklären. Ich glaube, ich bin im November in Köln angefangen. November ist ja so der tristeste, also da kommen alle aus diesem Herbst und da kommen alle aus dem Sommer irgendwie raus und dann fängt man im November, im Herbst in Köln an. Und Köln an sich ist ja nicht schön. Also architektonisch und so.
Gibt's
Köln ist, also gibt's schönere Städte. Ne? Ja. Köln ist jetzt ja kein Highlight, muss man sagen. Und ist dann überall laut und ich habe ein Apartment mitten in Ehrenfeld. Und da ist jede Nacht irgendwie Rambazamba und Remi-Demi. Und ich komm aus Ostfriesland, ich komme von einer 5.500 Seelendorf. Ja. Wenn da nachts irgendwas passiert ist, dann ist das schon ein Highlight gewesen. Es gab in meiner ganzen Kindheit, es gab einen einzigen Mordfall auf der Insel, der war auch richtig gehighlightet. Und es gab noch einen anderen Fall, das war aber ein sehr trauriger Fall, der dann auch in der Bild-Zeitung sogar war. Und ansonsten passiert auf dieser Insel einfach nichts. Und in Köln passiert ja eigentlich jeden Tag irgendwas. Und auch da ist es dieser Overflow. Ich habe jetzt endlich mal angefangen, auch mal in Konzerte zu gehen oder mal zu einem Live-Podcast, weil man in Köln das ja alles machen kann, aber dann ja doch nicht konsumiert irgendwie, weil man da so einen Overflow irgendwie hat.
Das ist das Interessante, finde ich, an Stadt, ne? Dass man sagt, so dieses, ich lebe gerne in der Stadt, weil ich kann ja das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Und wenn man ehrlich ist, also ganz vieles macht man ja gar nicht oder sehr selten.
Ja, so. Ich meine, wie ist das denn bei dir? Ich bin auf einer Insel groß geworden, ich habe keinen Segelschein, den habe ich erst vor 2 Jahren gemacht.
In Köln warst du da noch nicht.
Ich kann weder surfen, ich habe letztes Jahr mal einen Surf-Grundkurs gemacht, festgestellt, ich kann es nicht. und also ich kann nichts von alledem, ich habe noch nie geangelt. Keine Ahnung von all dem.
Was ist denn da? Ja gut, aber du bist ja auch nicht seetauglich, hast du
gesagt. Ich bin vielleicht auch nicht seetauglich, muss ich dazu sagen. Ja. Aber wie ist es denn bei dir? Hast du die Annehmlichkeiten? Du bist ja auch also ländlich etwas groß geworden.
Genau, ich bin ja in der Eifel groß geworden und bin dann zum Studium mit, was war das da, mit 20 nach Köln gekommen. Und also sehr bewusst, ne? Also es sollte Großstadt sein. Ich hätte auch um die Ecke in Koblenz studieren können. Das habe ich aber auf den, wie heißt das damals nochmal, ZVS, diese Vergabe, habe ich das nur meinen Eltern zuliebe, habe ich Koblenz mit draufgeschrieben und habe immer gesagt, so, nee, das wird schon die große Stadt. Und habe das total genossen. Ne? Also studieren in so einer Stadt ist natürlich toll, wobei ich ja sagen muss, das ist natürlich auch schon 20 Jahre her. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe das Gefühl, die Stadt ist viel voller geworden und viel hektischer irgendwie so. Aber natürlich ist das toll. Ne? Du kommst irgendwie als Landei in die Stadt und hast plötzlich alles. Aber es ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Ich lebe jetzt auch noch mittendrin, ja auch in Ehrenfeld, schon immer und ewig. Und die Stadt verändert sich natürlich auch, ne? Also auch so diese Umgebung. Also ich ertappe mich schon manchmal so in so als alten Mann, ne? Der um die Ecke geht und sagt, so, das gibt es doch nicht. Jetzt ist der schöne Club auch weg und jetzt haben sie hier wieder irgendwas anderes hingebaut.
Stimmt,
so,
oder? Da erwische ich mich auch bei. Also wenn ich jeden
und da zucke ich immer innerlich, wo ich denke, das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn jetzt so? Aber vielleicht der natürliche Gang der Dinge
irgendwie. Ich glaube, man wird einfach ruhiger auch ein Stück weit.
Ja, und am Ende will dann jeder das, wie war das, das Häuschen mit Garten und Zugang zum Meer direkt mit dem Theater um die Ecke und der städtischen Infrastruktur.
Und da sind wir ja bei der 15-Minuten-Stadt. Ich glaube, die 15-Minuten-Stadt will gar nicht unbedingt jeder. Also ich muss nicht alles, was ich brauche, in meiner 15-minütigen Umgebung haben, ehrlich gesagt.
Ja, ich brauche, da ist man wieder bei dem, auch Dinge zu verarbeiten, ne, was du eben meintest beim Konsumieren, irgendwie dieses, du brauchst auch mal Strecke, du musst auch mal irgendwo hin und eben nicht immer nur deine 3 gleichen Straßen, wo du dann alles hast. Das hat natürlich bei bestimmten Dingen Vorteile, aber Ja, dann bist du halt auch für dich.
Es erweitert auch den Horizont so ein bisschen. Und ob ich jetzt eine halbe Stunde früher aus dem Haus muss, dafür aber quer durch die Stadt, aber dadurch mal sehe, oh, guck mal, hier passiert das und da passiert dort was. Hm. Das ist doch irgendwie das Spannende. Und ich bewege mich dann nicht nur in Ehrenfeld, sondern guck auch mal, was in anderen Fädeln, heißt es hier, habe ich gelernt.
Richtig.
Was es da so gibt. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich auf Dienstreise bin, versuche ich immer, entweder zu Fuß zu gehen oder ich nehme so einen E-Scooter und fahre mit dem E-Scooter zum Termin. Weil man die Stadt dann erlebt. Man nimmt Gerüche wahr, man nimmt wahr, wie sich auch Städte verändern, viel mehr, als wenn ich in die U-Bahn oder ins Taxi steige. Hm. Und das finde ich irgendwie, auch aus einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, da schließt sich der Kreis, finde ich das eigentlich ganz spannend.
Ja, stimmt. Du bist ja auch E-Scooter-Fahrer, ne?
Ich bin auch E-Scooter-Fahrer. Für Köln ist das das ideale
Was wollte ich gerade fragen? Ist das so?
Also heute Morgen bin ich auch mit dem E-Scooter hergefahren.
Ich schimpfe ja als alter Mann über die E-Scooter, ne? Wahrscheinlich auch über deinen.
Ich kann das auch verstehen, ehrlich gesagt, weil man fährt natürlich ein bisschen beschissen mit den Dingern, auf Deutsch gesagt. Und die stehen überall und die werden in Reihen geschmissen und die liegen überall. Und es gibt wahrscheinlich auch viele, die nicht so behandeln, wie sie behandeln müssten. Aber auf dem Weg hierher bin ich an drei Staus vorbeigefahren, an fünf fluchenden Autofahrern, die sagten, oh, warum geht das denn hier wieder nicht vorwärts? Ja, und klar, ich bin mit dem Ding schön an allen vorbeigefahren, habe das Ding hier vor die Tür gestellt, das entmietet quasi, abgesehen davon, dass ich auch ein eigenes habe, aber das ist super praktisch. Ich kann das mit ins Büro nehmen, ich habe da so einen kleinen Haken mir dran gebaut, da kann ich die Einkaufstüte dranhängen. Und das ist eigentlich das ideale Fortbewegungsmittel.
Aber ist das, also ich fahr Fahrrad. Ich habe ja genau denselben
Effekt. Das finde ich, ne?
Ich fahre so morgens an den Autos gesagt vorbei und denke so dieses, ha, ihr steht im Stau, ich fahre durch den Park.
Ja, das stimmt. Ich bin auch großer Fahrradfahrfan, aber ich gehe mehr so auf Fahrradreisen, also Radreisen, irgendwie längere Strecken und so. Das mag ich ganz gern, weil ich diesen Akt des Fahrrad anschließen, abschließen, Helm aufsetzen, hast du alles dabei. Dann ist irgendwie, geht irgendwas nicht, dann ist die Gangschaltung wieder kaputt oder irgendwie, das ist mir viel zu anstrengend, ehrlich gesagt. Da schwinge ich mich auf dieses olle Ding. Ich kann mit dem Teil bis ins Büro fahren quasi. Und das war's. Ja. Ich muss dann in den Fahrradkeller und das wegbringen in der Tiefgarage und dann muss ich von der Tiefgarage wieder hoch und das habe ich mit dem Teil einfach nicht.
Ja,
das
und diese, was du gesagt hast mit den Fahrradreisen, kannst du mal ein Beispiel geben? Wo warst du?
Emsradweg zum Beispiel oder
man lernt dann nochmal Ecken kennen, ne? Die man auch
ja,
sonst, also würdest nicht Urlaub an der Ems machen.
Auf ansonsten. Eine ganz andere Art und Weise, ja. Genau. Vor ein paar Jahren bin ich von Osnabrück nach Köln gefahren, an meinem Geburtstag quasi in 2-3 Tagen. Und man lernt die Gegend völlig neu kennen und man sieht erstmal auch Ecken von Deutschland, wo man vielleicht sonst nie so wäre und wie schön es einfach auch dort sein kann. Und das finde ich total eine ganz schöne Art des Reisens.
Ja.
Abgesehen davon, dass es auch noch gesund ist.
Ja, das stimmt. Ich finde, das war ja so einer der wenigen positiven Corona-Lockdown-Punkte irgendwie, ne? Dass man so seine eigene Umgebung nochmal ganz anders kennengelernt hat. Ich weiß, wir waren an der Rhön, so während des Sommerurlaubs. Also als eine Station, ehrlicherweise nur für 3 Tage, dann nicht für 2 Wochen. Aber ich wäre wahrscheinlich nie an der Rhön irgendwie mal gelandet, ne?
Und, das kennt man nur, ich kannte das nur als Kind kannte man immer Todtmoos, ja, und Schwarzwald und diese Geschichten, das waren immer so Kinderverschickungsgegenden, ehrlich gesagt.
Wo ja, man dachte, Jugendfreizeit,
Um Gottes Willen, diese Jugendfreizeitgeschichten, wo man dachte als Erwachsener, okay, du musst da nie wieder hinfahren und heute weiß man, eigentlich ist es dort doch ganz schön.
Ja, stimmt, irgendwann kippt das, aber irgendwann denkt man ja auch so, hey, Wandern ist eigentlich ganz nice.
Ja, so ist es. Ja. Ich bin ja auch Extremwanderer, wie du weißt, ja. Und ich merke, das macht total Spaß. Es tun einem die Füße weh und sie bluten auch teilweise, aber es ist total cool.
Ja, also ich habe ja einen 9-jährigen Sohn, der sieht das noch anders, aber der kommt ja dann auch irgendwann in das Alter.
Der wird das auch noch zu schätzen lernen, ehrlich gesagt.
Ja, die alten Männer senden wieder. Wir sind wieder auf Sendung, ja, sehr schön. lieber André, was haben wir noch? Haben wir noch ein schönes Thema? Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ansonsten müssen wir einfach eine Wiederholungssendung machen.
Sehr gern.
Oder wir müssen mal einen Live-Podcast mit dem Fahrrad. Wir fahren mit dem Fahrrad irgendwo hin und machen da was.
Das finde ich, ich arbeite sowieso an einem Wander-Event, weil ich das eigentlich ganz schön finde, mal als so ein Branchen-Wander-Event zu machen.
Ja.
Wo man sich dabei einfach locker unterhalten kann. So dieses Expo-Bike, das ist halt nichts für mich. Ich sehe in Radlerklamotten einfach scheiße aus. Und Wandern ist aber eher so, da wäre ich dabei.
Ja, siehste, da haben wir noch einen Plan.
So machen wir es.
Dann bringen wir demnächst einen gemeinsamen Wanderführer raus. Und bis dahin hat das sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Und das wiederholen wir beim Wandern oder wie auch immer.
So machen wir es.
Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören, Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhards.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.